und man muss 8 Stunden im Büro hocken. Das meinte ich wie zum Thema Wertschätzung. So, ah, du bist Sportler. Ja, okay. Arbeite mal richtig.
So sahen auch meine Urlaube immer aus. Wie kann ich eine Woche Urlaub am effektivsten nutzen, damit ich an dem Tag, wo ich zurück in die Halle komme, wieder top erholt und fit bin?
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer 2. Staffel von Voice of Athletes. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns total, dass es jetzt in die 2. Runde geht und wir haben wieder ganz viele tolle neue Sportlerinnen und Sportler, die bei uns im Podcast sitzen und einen ganz tollen Cast, der in unterschiedlichen Themenfolgen natürlich wieder miteinander spricht, aber auch jeder und jede Sportlerin eine eigene Storyfolge bekommt, damit ihr wirklich den Menschen hinter dem Leistungssportler auch kennenlernen könnt. Wir freuen uns auf Margarita Kolosow, rhythmische Sportgymnastin. Sie wurde 4. bei den Olympischen Spielen 2024. Lukas Dauser, ehemaliger Turner und Vize-Olympiasieger am Barren. Annika Hocke, Eiskunstläuferin, Olympiateilnehmerin und Bronzemedaillengewinnerin bei der EM im Paarlauf. Eduard Trippel, Judoka, zweifacher Olympiateilnehmer, Vize-Olympiasieger und er gewann Olympiabronze im Mixteam. Außerdem Ellie Seitz, Turnerin, Europameisterin am Stufenbarren und dreifache Olympiateilnehmerin. Annette Kaufmann, Tischtennisspielerin, Olympiateilnehmerin und U19-Weltmeisterin im Einzel. Und Marina Hegering, Spielerin beim 1. FC Köln, ehemalige Nationalspielerin und Olympiabronze-Gewinnerin 2024. Also wirklich ein super, super starker Cast mit unfassbaren Erfolgen. Ich bin total dankbar und happy, dass wir mit diesen tollen Persönlichkeiten sprechen dürfen. Es gibt auch eine Neuerung und zwar wird es die 2. Staffel als Videopodcast geben. Heißt, ihr könnt uns nicht nur hören, sondern auch gleich sehen. Also schaltet gern gleich mal um, wenn die Folge losgeht. Zudem wieder eine Neuerung, ganz viele Updates, ganz viele News von meiner Seite. Ich, Sina Beranek, werde die Folge nicht alleine hosten, sondern abwechselnd mit Kim Bui. Sie ist ehemalige Olympiaturnerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und IOC-Mitglied und wird zudem versuchen, wie ich, ganz viele spannende Fragen zu stellen und auch eure Community-Fragen natürlich wieder mit einfließen zu lassen. Heißt, ihr dürft uns super gerne auf Instagram eure Fragen zu den Sportlerinnen und Sportlern stellen oder auch generell zu den Themen, die euch zum Spitzensport oder aus der Welt des Spitzensports interessieren. Bevor wir losstarten, möchte ich noch ein riesengroßes Dankeschön aussprechen und zwar an unseren Athlete-Travel-Partner Peaksphere. Ich habe es gerade erwähnt, es wird diese Folge als Videopodcast-Folge geben. Heißt natürlich auch, wir hatten sehr viel Koordination, Terminfindung. Wie ihr wisst, es ist nicht einfach, mit Sportlerinnen und Sportlern aus unterschiedlichen Sportarten Termine zu finden und vor allem Orte, wo wir auch die Podcasts aufnehmen können. Deswegen werdet ihr uns in unterschiedlichen Studio-Settings wiedersehen. Und dafür haben wir Peaksphere gewonnen als Athlete Travel Partner, denn Peaksphere übernimmt die Reise- und Übernachtungskosten unserer Sportlerinnen und dadurch können wir jedem Sportler und jeder Sportlerin eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen. Peaksphere ist eine Plattform, die Sportfans direkt mit Spitzenathletinnen zusammenbringt. Heißt, denn über Peaksphere könnt ihr 1:1 Video-Sessions mit Sportlerinnen und Sportlern buchen. Ihr könnt Fragen stellen zu Technik, Trainingssteuerung, mentaler Stärke oder Wettkampfvorbereitung. Ihr werdet 1:1 beraten, könnt aber auch die Channels der Sportlerinnen und Sportler abonnieren, die dort echtes Wissen und echte Informationen aus ihrem Trainingsalltag zeigen. Weniger Instagram-Oberfläche, mehr wirklich tatsächlich tiefe, fachliche Informationen. Heißt, super spannend, eine ganz, ganz tolle Unterstützung auch für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für alle BreitensportlerInnen oder Fans, die mal ein paar Tipps von ihren Vorbildern oder Sportlerinnen und Sportlern, denen sie folgen, gerne einholen möchten. Ein ganz, ganz tolles Projekt, es ist gefördert von der Sporthilfe. Schaut mal in die Shownotes, klickt euch mal rein, schaut es euch mal an. Ganz große Empfehlung auch von mir und kleiner Wink noch, Kim Bui ist auch mit auf der Plattform. Heißt, falls ihr mal Fragen habt an Kim Bui, dürft ihr auch gern direkt eine Session mit ihr buchen. Und damit starten wir nun in Folge 1 mit Ellie Seitz und Edu Trippel. Wir haben über die Schattenseiten der Leistungssportkarriere gesprochen. Wie sieht eine Jugend aus? Wie sieht es aus mit Freundschaften? Wie viele Urlaubstage hat eine Sportlerin oder ein Sportler eigentlich? Und wie viele Stunden Arbeit steckt eigentlich in der Woche wirklich dahinter? Ist es ein echter Job oder nicht? Ganz viele Fragen, ganz viele tolle, spannende Antworten. Wir haben auch über Finanzielles gesprochen, über Social Media. Die beiden haben eine extrem hohe Reichweite. Ellie erreicht aktuell knapp 85.000 Menschen auf Instagram, 85.000 Follower und Edu ist knapp bei 123.000 Follower. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, was Social Media heute bedeutet für eine Sportlerin, einen Sportler. Und jetzt noch von mir einen kleinen redaktionellen Hinweis, denn wir haben auch über die Vorbereitung auf Paris 2024 gesprochen. Für beide war das kein einfaches Kapitel. Ellie hatte sich kurz vorher im Jahr zuvor die Achillessehne gerissen und hatte ein extrem knappes Rennen um den letzten Platz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Leider hat sie es ganz knapp nicht geschafft, war vor Ort als Ersatzturnerin und ARD-Expertin mit dabei, hat mittlerweile ihre Karriere beendet und ist heute Mama eines Sohnes. Und Edu wollte an den Erfolg seiner Olympia-Silbermedaille anknüpfen, war aber leider auch verletzungsbedingt nicht 100% auf der Leistung, die er haben wollte. Es war super knapp, dass er es überhaupt geschafft hat. Am Ende durfte er bei den Olympischen Spielen an den Start gehen, konnte aber leider nicht an die Leistung anknüpfen, war nach der ersten Runde raus und hat sich jetzt aber wieder zurückgekämpft und startet noch einen Anlauf und bereitet sich momentan auf die Olympischen Spiele in LA 2028 vor. Das ist kleiner Hintergrund, damit ihr versteht, worüber wir nachher reden, denn wir haben es grob angerissen, aber für alle, die vielleicht nicht so tiefe Judo- oder Turnfans sind, dass ihr wisst, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und wenn ihr noch mehr über Ellie und Edu erfahren wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn beide haben noch ihre einzelnen Storyfolgen, wo wir genau über diese ganzen Themen sprechen, was die beiden in ihrer Karriere alles erlebt haben. Und damit wünsche ich euch nun ganz viel Spaß mit der ersten Folge von Voice of Athletes. Und damit sage ich hallo Ellie, hallo Edu, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid.
Hallo.
Hi.
Danke, dass ich da sein darf.
Woher kennt ihr beide euch eigentlich?
Gute Frage, wann haben wir uns zum ersten Mal gesehen?
Bestimmt schon vor Tokio, aber in Tokio im Kraftraum.
Genau, im Kraftraum, stimmt, kann ich mich erinnern, ja, dran.
Da aber musstest du, glaube ich, ein bisschen Gewicht machen noch, oder?
Genau, ich musste so ein bisschen schwitzen auf dem Rad.
Genau, unsere Bundestrainerin, unsere damalige, war auf jeden Fall da schon sehr begeistert von dir.
Stimmt.
Und als du dann noch eine Medaille mit nach Hause gebracht hast, dann war...
Die hat mir auch bei dieser Team-D-App, hat die mir geschrieben. Da konntest du anscheinend den Leuten schreiben, ich wusste
ja
gar nicht.
Ja, nee, die fand ich zu Recht sehr sympathisch und hat sich mitgefreut, als du eine Medaille gewonnen hast.
Ja, cool, ja.
Und da haben wir uns auch kennengelernt, glaub, um auf die Frage zurückzukommen.
Frankfurt haben wir uns, glaube ich, gesehen, beim Physio, oder?
Das kann sein, da hatten wir immer unsere Vorbereitungen.
Ja.
Wie ist das denn, also ich glaube, das ist die Frage, die sich alle so am meisten stellen. Ihr seid jetzt ja beide Team D, ihr wart beide bei den Olympischen Spielen. Wie ist denn so die Gemeinschaft unter Team D-Personen, Athleten, sportartübergreifend?
Also ich würde sagen, es ist ein großes Team, aber nicht jeder trifft jeden jetzt die ganze Zeit. Man ist natürlich im Olympischen Dorf oder bei Olympia voll auf sich konzentriert, auf seine Wettkämpfe, auf sein Training. Die Trainingszeiten, Essenszeiten, Wettkampfzeiten sind ja komplett unterschiedlich. Deswegen ist es manchmal auch ein Zufall, wenn man sich trifft, wie zum Beispiel wir dann im Kraftraum dort. Es ist dann, glaube ich, eher so, dass man dann mal, wenn danach Team D-Veranstaltungen sind oder so, da gibt es oft dann ruhigere Momente, wo man sich auch mal unterhalten kann, kennenlernen kann. Und wie gesagt, die Zeit bleibt eigentlich nicht, dass sich alle immer kennenlernen von Team D. Aber man versucht es natürlich, weil man sich schon sehr als Gemeinschaft fühlt.
Ja, ich finde es echt schade, weil irgendwie gefühlt jeder, der keinen Sport macht, geht davon aus, dass wir uns alle richtig gut kennen, dass wir alle uns jeden Tag irgendwo sehen würden. Und wenn irgendjemand einen Sportlernamen erwähnt, ja, den muss ich kennen natürlich so. Ich kenne natürlich auch nicht alle Sportler vom Team D. Und wie du sagst, man trifft sich halt nur bei diesen Veranstaltungen. Sonst, hier bei uns ist jetzt zufällig, weil Frankfurt, aber sonst würde man sich auch nur Spiele, Club der Besten, Willkommensfeier von den Spielen, sowas, da sieht man sich, ja.
Wir wollen heute in dieser Folge so darüber reden, was so, sag ich mal, die Schattenseiten hinter dem Erfolg eigentlich ist, beziehungsweise was wirklich hinter so einer Leistungssportkarriere steckt. Ellie, du hast deine jetzt schon beendet. Edu, du bist im dritten Zyklus für die dritten Olympischen Spiele gerade in der Vorbereitung. Wenn man jetzt zurückblickt auf die Jugend, was würdet ihr sagen, was war denn da so besonders im Vergleich zu, sag ich mal, normalen jugendlichen Kindern, die eben keinen Sport gemacht haben?
Also ich würde spontan sagen, die Freizeit einfach. Also du konntest außerhalb der Schulzeit, konntest du nichts machen außer trainieren. Automatisch dadurch auch natürlich weniger soziale Kontakte. Mich haben die Leute schon gar nicht mehr gefragt, ob ich irgendwo mitgehen will, weil die davon schon ausgehen, der Junge hat eh keine Zeit.
Ja, war bei mir ähnlich. Also in der Schule hatte ich Freunde, aber die waren dann tatsächlich in der Schule und dort waren wir befreundet, aber alles außerhalb konnte ich nicht mitmachen. Meine Freunde waren dann letztendlich vor allem eben auch im Turnen und mit denen war ich unterwegs und so hat sich das Leben eigentlich vor allem im Turnkreis abgespielt, aber freizeittechnisch war außerhalb dann einfach nicht mehr wirklich was möglich.
Wie ist es denn bei euch in den Mannschaftssportarten, also ihr seid ja keine Mannschaftssportart, sondern eine Einzelsportart, aber trotzdem habt ihr ja Mannschaftswettbewerbe im Judo sowie im Turnen auch. Seid ihr denn untereinander da wirklich so gut befreundet oder seid ihr auch Konkurrenten? Also wie funktioniert so eine Freundschaft über so viele Jahre?
Also im Judo spezifisch kommt es darauf an, ob derjenige auch in deiner Gewichtsklasse ist. Also wenn jemand in deiner Gewichtsklasse ist, sind wir schon irgendwie alle Konkurrenten. Klar, wir verstehen uns gut, aber innerlich weißt du, gegen den könnte ich ja auch irgendwann mal kämpfen. Wenn jemand eine Gewichtsklasse unten drunter oder oben drüber ist, dann ist das schon eigentlich fast weg, dieser Konkurrenzgedanke. Und ja, wie du gesagt hast, wir sind eigentlich Einzelsportler. Uns geht es wirklich nur um einen Einzelwettbewerb. Der Team-Event ist immer für uns, würde ich sagen, eher so ein Bonus-Event. Keiner würde sagen, ich konzentriere mich voll aufs Team und das Einzel-Event ist mir egal, sondern Einzel-Event ist das Wichtigste und dann Team ist so, okay, wenn man im Einzel keine Medaille geholt hat, kann man jetzt da im Team eine Medaille holen. So würde ich sagen, ist es bei uns.
Ja, bei uns ist es ein bisschen anders, weil wir uns gerade auch bei Weltmeisterschaften und so ins Team qualifizieren müssen, um dann auch unsere Einzelleistungen zeigen zu können, um da in die Finals zu kommen. Also dementsprechend würde ich sagen, ist es da ein bisschen anders. Ich würde sagen, man ist befreundet mit manchen mehr, mit anderen weniger. Man ist schon ein auf jeden Fall ein Team und man respektiert sich. Es ist, finde ich, so ein Zwischending zwischen einerseits ist man total gut befreundet, andererseits ist man natürlich Konkurrenz. Aber ja, ich würde sagen, es ist was ganz Spezielles, was es vielleicht auch außerhalb des Sports nicht so gibt. Was man aber auf jeden Fall weiß, man weiß ja immer, was auch die anderen für den Erfolg tun. Und deswegen, man kann das so gut nachvollziehen, weil man auch jeden Tag alles dafür tut und dementsprechend würde ich sagen, ist der Respekt gegenüber extrem hoch und mit manchen ist man dann nochmal besser befreundet, mit manchen vielleicht nicht ganz so viel, aber der Teamgedanke steht da schon eigentlich auch an oberster Stelle.
Habt ihr dann abseits, gerade wenn ihr jetzt ja mit euren Teamkolleginnen so viel Zeit verbringt, dann abseits überhaupt noch Freundschaften in dem Sinne, die jetzt zum Beispiel bei dir von der Schule, haben die sich bis jetzt gehalten oder war das halt dann eher so Übergangsfreundschaften und jetzt ist es irgendwie eher dann halt im Leistungssport voll Familie, Training, Trainingsgruppe, fertig?
Ja, also es sind schon viele Freundschaften aus der Schule, die dann leider nicht mehr gehalten haben, weil natürlich mein Weg auch nach der Schule voll in den Leistungssport gegangen ist. Umso schöner sind so die paar Kontakte, die man gehalten hat, wenn man weiß, dass man, obwohl man in der Schulzeit wenig Zeit hatte, trotzdem noch diese Freundschaft hat. Aber es hat sich doch ja sehr auf den Sport isoliert.
Ja, bei mir, ich habe noch einen Schulfreund von damals, bei dem habe ich noch ab und zu Kontakt. Ansonsten, mein Freundeskreis besteht eigentlich nur aus Sportlern, muss ich sagen. Und das Blöde ist, wenn du Sportlerfreunde hast, die sind meistens nicht bei dir in der Nähe, sondern in Deutschland verteilt. Deswegen freue ich mich manchmal auf Trainingstage, dann meine Freunde zu sehen. Ein Freund von mir hat schon aufgehört mit Sport, der wohnt jetzt in Leipzig, ist halt eine weite Strecke, um rüberzufahren. Und aber dafür würde ich sagen, die Freunde, die ich im Sport gewonnen habe, das sind auch so Freunde fürs Leben dann.
Mhm. Ihr habt ja beide super viele Fans im Sinne von Social Media, generell die Turnbubble, die Judo-Bubble. Werdet ihr denn auf der Straße erkannt? Also habt ihr das Gefühl, ihr seid Personen des öffentlichen Lebens?
Also meine Erfahrung ist, regional bei mir zu Hause schon, werde ich schon ab und zu beim Einkaufen oder so angesprochen. Mittlerweile überwiegt das schon, dass die Leute mich nicht wegen Olympia kennen, sondern wegen Social Media. Also vor kurzem war ich shoppen und da hat jemand gesagt, hey, du machst doch TikTok. Das ist natürlich irgendwo cool. Auf der anderen Seite will ich eigentlich für meinen Erfolg erkannt oder wertgeschätzt werden, nicht für Social Media. Ist aber, bin ich trotzdem dankbar dafür. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich merke, dass ich immer mal wieder auf der Straße erkannt werde, aber hauptsächlich würde ich sagen, ist die Zielgruppe immer relativ gleich. Mhm. Das sind vor allem junge Mädels, die auch selbst turnen. Und Turnen ist ja eben der zweitgrößte Verband nach Fußball. Und dementsprechend, es gibt schon sehr viele Turnmädels, deswegen kann das schon immer wieder vorkommen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich rausgehe und denke, an jeder Straßenecke werde ich erkannt. dafür sind wir dann doch nur Sportler in Deutschland.
Nur klingt jetzt sehr demütig. Ihr habt Vize-Olympiasieger, Europameisterin, dreifache Olympiateilnehmerin. Also ihr seid ja eigentlich schon extrem krasse Menschen, die extrem viel Aufmerksamkeit verdienen sollten oder sie ja auch bekommen, gerade bei so Spielen. Wie ist es denn jetzt gerade nach so einem Höhepunkt? Ihr habt jetzt eine Medaille gewonnen. Da ändert sich ja das Leben dann schon für einen Moment, oder? Wie fühlt sich das dann an, wenn dann doch plötzlich so viel Medienrummel ist? wenn dann doch plötzlich Interesse an eurer Person da ist?
Ja, nach Olympia natürlich ist die Aufmerksamkeit extrem auf einen gerichtet, nach einer Medaille, Termine gehabt ohne Ende, die Leute reden über einen. Ich würde da, glaube ich, in der Zeit wurde ich am meisten erkannt auf der Straße, weil Olympia halt so präsent ist. So, hey, du hast Olympia gekämpft, habe ich dich gesehen. Ja, aber das nimmt dann irgendwann auch ab. Irgendwann merkst du auch, dass das dann so wupp runtergeht und keiner kennt dich mehr. Also es geht ganz schnell.
Ja, wie du gesagt hast, für einen Moment ist dann, das ist wirklich so, man schwebt auf dieser Aufmerksamkeitswolke, die aber, ich sag mal, relativ schnell wieder abflacht. Man geht ja dann auch eigentlich meistens wieder zurück in die Halle, trainiert weiter und dann ist man eigentlich so zurück in seiner Welt, welche die Öffentlichkeit ja so nicht mitbekommt. Da ist, finde ich, Social Media schon ein Vorteil. Aber klar, man muss es auch wollen und man muss natürlich auch die Zeit für Social Media aufbringen. Und ich finde, das ist so ein Spagat eines Sportlers, der nicht so einfach ist, weil eigentlich soll und muss man ja seine Zeit, seine Energie, alles für den Sport aufbringen, weil man ja erfolgreich sein will. Aber heutzutage ist Social Media eben auch wichtig, um eine Außenwirkung zu haben, dass dann die Balance zu finden, ja. Wie gesagt, muss man wollen und gleichzeitig weiß man ja auch, wenn der Sport vorbei ist, wie bei mir jetzt, dann muss man ja auch noch irgendwie weiterdenken. Es ist nicht so, dass man dann ausgesorgt hat, schön wär's, sondern man muss das auch irgendwo vorbereiten, studieren oder schon gucken, wie geht's danach weiter. Und das alles unterzubekommen, ist nicht so einfach.
Habt ihr denn einen Wunsch, dass ihr sagen würdet, naja, eigentlich wäre es schon schön, wenn man, ich meine, in anderen Ländern ist es ja so, da gewinnt man eine Medaille bei Europameisterschaften oder bei Olympia und ab dem Moment ist man dann ja ein Superstar. Ich meine, Simone Biles im Turnen kennen wir, gibt es im Judo. Mhm. Wer ist da der berühmteste, bekannteste Judoka?
Teddy Riner. Das ist in Frankreich eine Legende, der ist vierfacher, dreifacher Olympiasieger, den kennt jeder. Ja.
Was meint ihr, warum ist es in Deutschland irgendwie nicht so? Unabhängig der, ich sag mal, jetzt Summen, die da irgendwie ausgelöst werden, aber einfach nur um diese Legenden, den Legendenstatus?
Also ich würde sagen, dass der Stellenwert des Sports leider nachgelassen hat in Deutschland und ich hoffe und wünsche mir, nicht nur für uns Hochleistungssportler oder Ex-Hochleistungssportler, sondern auch allgemein für die Gesellschaft, für die Kinder, dass der Stellenwert des Sports einfach wieder steigt, weil wir brauchen auch ganz viele Kinder, die sich einfach wieder mehr bewegen und wieder in die Sportvereine gehen. Und da sind wir irgendwo eigentlich Zugpferde und ja, dafür brauchen wir eigentlich ja, das ganze Land. Wir brauchen die Unterstützung, sei es von der Politik, von den Medien, alle zusammen und dann können wir erst wieder entsprechend Aufmerksamkeit bekommen, dann vielleicht auch mal einen Legendenstatus bekommen und dann auch wieder die Gesellschaft zum Sport bringen.
Ich hatte mir über das Thema auch mal Gedanken gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland es diese Mentalität so ein bisschen gibt, dass niemand so ausreißen kann, weil irgendwie alle müssen irgendwie gleich wichtig sein. In Frankreich oder in Georgien, Aserbaidschan, da ist so ein Sportler, hat einen Legendenstatus, ist ein Held, ein richtiger Held, ein Vorbild. Hier ist es so, habe ich das Gefühl, Klassikerfrage, ja, du bist Vize-Olympiker, cool, arbeitest du auch? Also dann kommt dieses Ding, okay, schön, dass du Sportler bist, aber arbeitest du auch richtig? Das kommt relativ schnell, diese Frage.
Ja, was ist dein richtiger Job?
Genau, das habe ich auch schon oft gesagt.
Ich bin Sportler und wenn ich dann noch gesagt habe, ich bin noch bei der Bundeswehr, ach so, du bist Soldat, das ist dein richtiger Job. Dann sage ich immer, nein, ich bin Leistungssportler, ich bin in der Sportfördergruppe. Ja, auch so, aber und dann, wenn ich dann noch sage, ja, ich studiere noch, ach so, okay, dann bist du noch Student. Ja. Aber diese, wenn man sagt, man ist Sportler von Beruf, ist in Deutschland ist tatsächlich
das so.
Nicht
als Arbeit.
Nee, da sind 3, 4, 5 Fragezeichen in der Luft bei den Menschen, weil die es nicht verstehen. Oder oft kommt dann, aber wie toll, ich würde auch gerne mein Hobby zum Beruf machen. Denk ich, ja, eigentlich kann das theoretisch jeder, aber es steckt mehr dahinter, als nur zu sagen, ach Mensch, ich, wie bei mir es war, ich turne gern, ach, ja, dann mache ich das halt so. Mhm. Sondern da steckt, ja, einiges mehr dahinter.
Ja, die Leute denken irgendwie, Arbeit muss irgendwas sein, was einem nicht Spaß macht und man muss 8 Stunden im Büro hocken und die denken halt, ach, Sport macht so Spaß, ey, das ist ja keine Arbeit. So, ja. Das ist irgendwie das Blöde und das meinte ich wie zum Thema Wertschätzung, dass die Leute das nicht wertschätzen, so, ah, du bist Sportler, ja, okay, arbeite mal richtig.
So. Ich denke, dass es auch mit dem Stellenwert dann zu tun hat, dass dementsprechend es schwer ist, für die Leute einzuschätzen, dass man eben Sport auch als Beruf machen kann. Ja, weil so viel anderes wichtiger scheint für die Gesellschaft.
Wenn man ja im Endeffekt nichts reinholt, finanziell, ne? So, ich glaube, das ist ja auch ein Punkt. Man hat ja auch, also man kennt es ja vielleicht auch von Selbstständigen. Ah, toll, der oder die macht jetzt hier den ganzen Tag, was sie will. Ja, das sind meistens die Leute, die eigentlich am meisten arbeiten von allen. Halt nicht um, keine Ahnung, wie viel Uhr die den Laptop zuklappen. Und ich glaube, bei euch Sportlern ist es halt so dieses, okay, was ist die Arbeit, die ihr macht? Naja, ihr tretet für das Land an. Ich glaube, das ist am Ende das Ergebnis, das man da ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen sollte, wo ja dann wiederum alle vor den Laptops sitzen und alle vorm Fernseher und dann, warum sind wir in Deutschland so schlecht? Wieso ist das und das? Ich meine, das ist ja dann der Klassiker. Jahrelang interessiert sich kein Mensch und dann plötzlich redet jeder mit und beschwert sich. Aber wehe, ihr habt irgendwie keinen anderen Job nebenbei. Ich meine, das ist ja schon sehr
skurril. Oder wir beschweren uns.
Ja, genau. Wer von sich beschwert.
Ja, oder beschwert euch über Prämien oder wie auch immer. Die ganze Förderung in Deutschland ist ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht so optimal. Ihr habt ja beide nebenher, du bist bei der Bundeswehr gewesen. Du bist bei der Polizei, Bundespolizei.
Bei der hessischen Polizei.
Genau. War das für euch eher ein, wenn ihr das so ehrlich sagen dürft, ein, ich mache das, weil das ich muss? Oder war das ein, naja, irgendwo möchte ich auch Polizist werden oder würde ich auch gern zur Bundeswehr gehen?
Also bei mir war schon der Gedanke, ich wollte zur Polizei, weil ich einfach einen Beruf haben wollte, wo ich nicht eingeschränkt bin auf ein Feld, dass ich sagen kann, ich kann das machen oder das machen. Und das hat sich natürlich gut kombiniert mit dem Sport. So. Und klar, irgendwann habe ich mir den Gedanken gehabt, dann okay, anders würde es auch gar nicht gehen, den Sport zu machen. Also hätte ich jetzt nicht den Gedanken gehabt, ich würde zur Polizei, dann wäre wahrscheinlich die Variante gewesen, zur Bundeswehr zu gehen, ja, weil sonst bleibt dir halt nichts übrig.
Ja, bei mir war es klar nach dem Abitur, dass ich eigentlich Profisportlerin sein möchte oder werden möchte. Und im Turnen kam dann eigentlich nur die Bundeswehr in Frage. Und für mich war dann gerade, als ich eingestiegen bin in die Bundeswehr, nie der Gedanke, oh, ich will unbedingt Soldat sein, sondern es war unbedingt turnen zu wollen. Und so kam ich in die Bundeswehr und war und bin bis heute absolut dankbar, dass das alles so funktioniert hat. Vor allem, weil ich in der Bundeswehr dann parallel eben mein Studium anfangen konnte. Tatsächlich war früher mein Berufswunsch immer, Polizistin zu werden. Aber gerade damals, als ich in die Bundeswehr eingestiegen bin, war das Angebot, zum Beispiel zur Bundespolizei zu gehen, also für uns Turnerinnen gar nicht da. Also deswegen gab es entweder Bundeswehr und eigentlich dann Profisportlerin sein oder gucken, ob ich den Sport überhaupt so ausüben kann. Und das hätte dann wahrscheinlich nicht funktioniert. Und letztendlich, muss ich aber sagen, war das das Beste eigentlich, was mir so passieren konnte mit der Bundeswehr, weil ich eben parallel studieren konnte, weil man freigestellt ist, weil man dann den Sport komplett ausüben kann. Sonst hätte ich mir parallel einen Job suchen müssen und ich sag mal 30 Stunden die Woche trainieren, dann Physiotherapie, Besprechungen, dann sich gesund ernähren und gut kochen und alles und dann noch einen Job ausüben. Funktioniert einfach nicht. Muss man dann sagen, dann geht's mit dem Sport nicht. Deswegen war dann die Bundeswehr das Beste, was passieren konnte.
Kann ich kurz fragen, warum Polizei keine Option war bei euch im Turnen? Warum ist das so?
Also es ist ja bei uns vor allem Bundespolizei. Ja. Da ist es dann immer so, dass die ja immer Ausbildungsabschnitte in Kienbaum haben.
Ach so,
ja. Und dort gab es auch einfach kein Angebot, dass wir in den Ausbildungsabschnitten in Kienbaum trainieren konnten. Okay. Das ist für die Männer jetzt möglich. Für die Frauen, ich glaube weiterhin noch nicht. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es ist halt einfach mit, ich glaube, man ist dann immer 4 Monate oder so.
Irgendwie sowas, ja.
Oder einige Monate in Kima, da hätten wir nicht trainieren können. Also, wenn man 4 Monate regelmäßig nicht trainiert, dann kann man es auch ganz lassen, ja.
Okay.
Ja, also schade irgendwo, aber andererseits denke ich mir jetzt, ich bin eine kleine blondhaarige Frau, die sehr viel am Lachen ist. Ich weiß nicht, ob ich solche Polizisten ernst nehmen würde. Keine Ahnung, aber ich freue mich, dass ich ein schönes Studium gefunden habe im Bereich Lehramt.
Wie ist das denn vom Alltag her bei euch? Oder eigentlich, wenn man es auf das ganze Jahr blickt, wie viel Zeit geht dann in so eine Bundeswehrfortbildung oder jetzt bei dir bei der Polizei da rein? Und die Frage, wie läuft es von der Finanzierung? Also ihr bekommt einfach monatlich dann ein ganz normales Gehalt, wovon ihr quasi leben könnt?
Also ich bei der Polizei hatte ein Studium gehabt, ein verlängertes Studium. Statt 3 Jahre geht das, glaube ich, 4,5 Jahre. Und ich werde natürlich für alles befreit. Ich muss aber trotzdem am Ende des Tages irgendwo die Prüfung schreiben. Also ist jetzt nicht ganz einfach, man muss trotzdem alles schaffen. Jetzt ist es natürlich angenehmer, jetzt wo ich im Studium fertig bin, bin ich komplett befreit vom Dienst. Also ich mache wirklich nur Sport. Das ist halt super angenehm, dass ich komplett auf den Sport konzentrieren kann. So, das ist echt cool. Und ich kriege halt ganz normalen Polizeigehalt.
Ja, bei der Bundeswehr gibt es ein paar Lehrgänge, die man machen muss. Und das wird dann immer besprochen mit Verband und Bundeswehr, wann man die macht, dass es halt in den Trainingsplan und den Jahresplan passt. Und ich glaube, es sind insgesamt 5, 6 Lehrgänge, die man über die gesamte Zeit absolvieren kann. Außer man beendet früher seine Karriere oder es reicht nicht, dass man den Bundeswehrvertrag verlängert bekommt. Und ja, das ist dann, also ich glaube, aktuell sind die Lehrgänge höchstens 4 Wochen, höchstens 6 Wochen, ne, 4 Wochen, glaube ich. Damals hatte ich noch, meine Grundausbildung war zum Beispiel verkürzt, waren 6 Wochen. Grundausbildung muss man dann machen, aber es ist dann nur unter Sportlern und verkürzt. Also es ist dann auch, muss man dann auch ganz ehrlich sagen, anders, als wenn man jetzt so zur Bundeswehr geht, um dort Karriere zu machen, wenn man in der Sportfördergruppe ist.
Wie viele Urlaubstage habt ihr als Sportler / Polizist / Bundeswehrsoldatin?
Ich glaube, ganz normal wie ein Polizist, ich glaube 30 Urlaubstage.
Ja, also ich habe sie nie genutzt. Es war immer so, wenn ich einen Urlaubsantrag gestellt habe, war es so, ja, natürlich wird der bewilligt, weil du hast deine Urlaubstage und nimmst sie nicht so.
Ja, bei mir genauso. Ich habe die nicht alle genutzt, deswegen weiß ich auch nicht, wie viele ich habe. Ich nutze die halt nie.
Wie ist das so generell in eurem Jahresplan dann? Ich meine, es gibt ja dann so diese Nach-Olympia, nach großen Veranstaltungsphasen. Könnt ihr da dann auch mal Urlaub machen? Also wenn ihr jetzt eure Karriere anschaut, wie oft macht ein Sportler Urlaub?
Also bei uns war es eigentlich immer relativ klar. Nach einer EM und nach einer WM hatten wir eigentlich eine Woche frei und die Weihnachtsfeiertage eigentlich noch. Und darüber hinaus eigentlich nicht. Also eher mal, dass man sagt, hey, jetzt ist gerade ziemlich viel. Vielleicht machst du den Samstag mal frei, dass du ein verlängertes Wochenende hast. Aber so. 2 Wochen im Jahr waren so etwa.
Ja, genau so. Nach Höhepunkten immer eine Woche Urlaub und vielleicht mittendrin, wenn es mal zu viel wird, dass man frei bekommt vom Trainer, so hier, du hast gerade zu viele Wettkämpfe gehabt, zu viel abgenommen, eine Woche Ruhe, aber ob das als Urlaub zählt, weiß ich jetzt auch nicht, weil man dann auch nicht weggeht, sondern einfach zu Hause ist. Dann.
Was macht ihr denn an so einem freien Tag, freien Wochenende?
Gar nichts, einfach nur chillen.
Also bei mir war es auch immer so, eigentlich, also wenn es gerade nur ein verlängertes Wochenende war, das hieß, mach Samstag frei, ja dann vom Bett aufs Sofa. Und vom Sofa wieder aufs Bett und zwischendrin habe ich immer geschaut, dass ich noch an die frische Luft komme, weil als Hallensportler hat man davon auch nicht immer so viel.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn man dann an seinem freien Tag dann irgendwas unternehmen will, irgendwie einkaufen geht oder so oder shoppen, dann bist du voll platt und denkst dir am nächsten Tag, wieso war ich einkaufen oder Klamotten shoppen? Ich würde einfach die Pause nutzen für einfach nichts machen.
Ja, aber, also wir lachen darüber, aber es ist letztendlich ja, zeigt es, dass man ja für den Sport dann lebt und dass man dann wirklich auch überlegt, was mache ich an meinem freien Tag, damit ich wieder fit bin fürs nächste Training. Und so sahen auch meine Urlaube immer aus. Wie kann ich eine Woche Urlaub am effektivsten nutzen, damit ich an dem Tag, wo ich zurück in die Halle komme, wieder top erholt und fit bin. Und da ist es dann halt nicht so, dass man sagt, ach komm, ich mache mal einen Urlaub und dann gehen wir mal ein bisschen feiern und dann machen wir dann noch eine Wanderung und dann machen wir noch dies und das. Sondern das war, finde ich, immer alles im Kopf durchdacht und man hat immer überlegt, was tut meinem Körper gut oder was ist das Beste für meinen Körper, um fürs Training wieder fit zu sein. Und so geht es halt 24/7
verrückt.
Immer.
Wenn ihr jetzt eine Woche Urlaub oder frei habt, wie ist es dann, wenn ihr wieder der erste Tag im Training? Wie hart ist der?
Keine Ahnung, hart, einfach hart. Das ist ein blöder Einstieg, immer noch im Urlaub zu trainieren. Gefühlt, da hat man dann irgendwie keine Kondi mehr. Aber ja, nach ein paar Tagen hat sich das wieder eingegroovt.
Ja, also trotz Karriereende sind das noch Tage, die mir sehr gut in Erinnerung bleiben. Also ich hatte mich oft gefühlt, als ja, hätte ich davor noch nie geturnt, weil sich plötzlich viele Muskeln auch ein bisschen entspannen und eben diese komplette Körperspannung kurz noch fehlt. Das meistens dauert es nicht so lange, bis es wieder zurückkommt, aber der erste Tag war meistens eher so viel Energie, aber irgendwie wenig Kontrolle über den Körper. Und dann hat man gehofft, dass das Energielevel bleibt, aber die Kontrolle über den Körper wieder zurückkommt.
Ja, krass.
Ja, man merkt auch im Training, wenn man gegen andere Judokas kämpft, wenn die keinen Urlaub genommen haben, dass sie voll im Modus drin sind und du halt überhaupt nicht drin bist. Dann musst du erstmal die ganzen Bewegungen wieder so neu lernen.
Ja, krass, dass man nach einer Woche, also es ist eine Woche, wo, dass man da quasi schon so zurückfällt, dass ihr sagt, das war einer der schlimmsten Tage dann.
Ja, wir trainieren halt auf so Profiniveau. Ja.
Ja, absolut.
Du kämpfst ja gegen Killer, also bei mir, wir kämpfen ja gegen Killer. Und wenn du mal eine Woche weg bist, dann zerstören die dich gefühlt da einfach.
Ja, der Barren nimmt dich halt auch auseinander, oder?
Der Barren nimmt einen komplett auseinander. Und wenn du dann noch irgendwie am Meer warst oder so und deine Hornhaut ein bisschen weggegangen ist, dann die Hände plötzlich blutig sind. Und ja, da fragt man sich dann kurz, Gott, hat der Urlaub sein müssen? Aber ja, auch ein Urlaub muss man sein, vor allem wenn es nur 2 Wochen im Jahr sind. Ja.
30 Stunden die Woche habt ihr trainiert oder trainierst du aktuell?
Ich habe jetzt das nie ausgerechnet, aber kann hinkommen, ja.
Ja, also jeden Tag,
Montag ja, bis. Zweimal am Tag, 2 Stunden, ja.
Montag bis Samstag.
Ja, Samstag eine Einheit nur. Mhm. Eine Regenerationslauf oder sowas.
Ja, ja. Und jetzt diese ganzen Trainingspläne, wer schreibt die für euch final? Gibt es da einen Trainer? Gibt es da ein Trainerteam? Wie ist das beim Judo im Vergleich zum Turnen?
Bei mir ist das ein Stützpunkttrainer, der das schreibt und ich. Vielleicht schickt er das, glaube ich, dem Bundestrainer noch, aber am Ende passt das eigentlich.
Bei uns oder bei mir war das auch so, dass es eigentlich immer mit der Bundestrainerin oder dann mit dem Bundestrainer abgesprochen war, aber es hat mein Trainer eigentlich geschrieben, hat es mit mir besprochen. Und ich sag mal, je jünger die Athletin, desto mehr schreibt natürlich der Trainer selbstständig. Und je älter die Athletin ist, so ist zumindest das Ziel, dass sie dann mit kommuniziert. Muss man, oder auch ich, auch viel dafür kämpfen, aber ich muss sagen, das hat bei mir am Ende echt gut funktioniert, dass wir da ein Miteinander gefunden haben und jeder seine Expertise reinbringen konnte, ich über meinen Körper und mein Trainer über die Trainingsplanung.
Wie viel Mitspracherecht ist im Judo?
Als junger Athlet wenig, als älterer Athlet schon sehr viel, vor allem wenn du eine Olympiamedaille hast, da hast du viel zu sagen. Ja, und wenn du halt 29 Jahre alt bist jetzt im Judo und schon ein paar Blessuren hast, ein paar Operationen, dann muss der Trainer auf dich hören, weil du kannst nur sagen, ob es deinem Körper jetzt gut geht, ob du jetzt trainieren kannst oder nicht oder ob du sagst, die Woche machen wir ein bisschen lockerer. Also du musst als älterer Athlet musst du auch mehr kommunizieren, sonst hält der Körper das auch, glaube ich, irgendwie nicht aus.
Ihr hattet ja beide in Vorbereitung auf Paris ja eine taffe Zeit. Also für dich war das ja dokumentiert vom SWR. Bei dir hat man es dann über die Medien so ein bisschen mitbekommen. Beschreib mal, wie das ist, wenn man durch Rückschläge, Verletzungen sich auf einen Traum vorbereitet und bis zum Schluss eigentlich nicht weiß, ob es passiert oder nicht. Wie hält man das mental durch, frage ich mich da.
Also das für mich war das mein größtes Struggle so mental. Weil für mich war die Quali eigentlich selbstverständlich, dass ich schaffe Paris. Vor allem, weil ich Vize-Olympiasieger in Tokio wurde. Und dann auf einmal war das ein Problem für mich. Kamen viele Selbstzweifel. Wir sehen vielleicht von außen so hart aus mental, aber man zweifelt schon so oft. Und ich kam auch schon auf der Gedanke, dass ich aufhören will mit Judo, weil es einfach nicht hinhaut. Und ich denke halt immer daran, meine Medaille, die habe ich ja auch mit harter Arbeit geschafft und es gibt immer schlechte Tage, das weiß man als Sportler, es gibt halt schlechte Phasen, die kannst du halt auch nicht vermeiden und aber nichtsdestotrotz war es trotzdem einfach eine harte Phase, da muss man einfach durch.
Ja, bei mir war es eigentlich auch eine schlimme Phase, eigentlich der Moment, als ich mir die Achillessehne gerissen habe, lag ich nur auf dem Boden, das war wie so eine, wie der Traum, der gerade verpufft und ich hatte auch so in Erinnerung habe ich jetzt nicht die schlimmsten Schmerzen gehabt. Das war dann eher Herzschmerz, weil ich wusste, dass es mein letzter Zyklus sein sollte bis Paris und dass ich die 4. Olympischen Spiele unbedingt schaffen wollte und dass es eigentlich auch klar war, dass ich mich, wenn ich normal fit bin, qualifiziere. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon normal fit eigentlich. Im September 23 war das. Und dann ist es einfach so erstmal zunichte gegangen und dann musste ich natürlich erstmal mein ganzes Selbstvertrauen und alles wieder zurückgewinnen und zu wissen, hey, ich gebe alles nochmal für den Traum. Und dann musste ich natürlich ein bisschen umdenken und für mich war dann klar, ich werde alles geben und egal, ob es klappt oder nicht, will ich danach dastehen und sagen, ich habe alles gegeben, ich kann mir nichts vorwerfen. Und ich habe da dann ein reines Gewissen und so ist es letztendlich auch. Aber was tatsächlich dann auch in dem Quali-Prozess und so war, als alles so unsicher war, war, dass ich zwischenzeitlich beim Arzt war, aber ich dachte, ich hätte Lungenprobleme, mhm. weil ich ganz schlecht atmen konnte. Und nach der zweiten Quali war plötzlich alles weg.
Ja, krass. Stresssymptome quasi.
Ja.
Wie war das bei dir?
Bei mir ist es immer so, wenn ich Stress habe, dann geht es über die Haut. Also man sieht mich ab und zu auch kratzen, ich habe Neurodermitis und immer wenn ich auch so stressige Phasen habe, ich merke es sofort. Also das, bei manchen ist glaube ich Haarausfall, bei manchen Haut, bei manchen mhm. gibt es verschiedene Symptome. Und ja, also man merkt es mir glaube ich auch an bei so Phasen, dass es mir nicht so gut geht. Also es, mein Umfeld merkt das direkt.
Gibt es bei euch im Turnen auch? Habt ihr da auch einen Mental Coach oder sowas?
Ja, wir haben immer das Angebot, das wir wahrnehmen können. Ich war eigentlich in meiner Karriere immer so weit, dass ich gesagt habe, ich habe vor allem mein familiäres Umfeld, mit denen ich viel spreche, das mir gut tut und wo ich keine zusätzliche Hilfe brauche. Aber ich wusste immer, dass da jemand abrufbar ist. Und den hatte ich dann auch hin und wieder genutzt, gerade in der Corona-Zeit und dann aber eben auch in der Zeit von Paris, um auch so ein bisschen, ich sag mal, meine Verletzung nicht aufzuarbeiten. Aber wenn man sich verletzt, gerade so ein größerer Unfall, fragt man sich natürlich auch, warum ich, warum jetzt? Mhm. Und ich hatte versucht, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, mit dem Ganzen, was drumherum in der Zeit passiert ist, war das dann doch irgendwo gut nachvollziehbar, dass mein Körper dann vielleicht doch mal nachgegeben hat. Und letztendlich nach so vielen Jahren Leistungssport kann man seinem Körper nicht böse sein, wenn mhm. er doch einmal Schwäche zeigt.
Absolut. Jetzt haben wir ja viel über die negativen Sachen gesprochen. Jetzt wollen wir noch über die positiven Sachen sprechen. Was ist denn das größte Learning für euch, wo ihr sagt, das habe ich gewonnen durch meine Leistungssportkarriere?
Du an.
da könnte ich noch eine ganze Podcast-Folge von machen. Letztendlich bin ich die Person geworden, die ich jetzt bin, aufgrund auch der Leistungssportkarriere, weil die eigentlich mein ganzes Leben irgendwo bestimmt hat. Ich habe ganz extrem gemerkt, wo meine Stärken sind, aber auch wo meine Schwächen sind. Ich durfte vor allem leben, was Leidenschaft ist. Und ich, das finde ich, ist was so Wundervolles, was ich ja jedem Menschen wünsche, was vielleicht nicht jeder erleben kann, weil viele danach suchen, vielleicht bis an ihr Lebensende. Und ich glaube auch, dass in Sachen Zeit ich vieles gelernt habe, also Beispiel Powernaps. Ich weiß, ich habe 10 Minuten jetzt Zeit und ich bin müde. Ich muss mich 10 Minuten ausruhen, um danach wieder Leistung zu bringen. Das kann ich extrem gut. Und was man als Leistungssportler, glaube ich, kann, ist, wenn man was will und sich Ziele setzt, dann kann man auch über seine Grenzen hinausgehen und alles dafür tun, was einem selbst in der Macht steht, um das zu erreichen. Und ich glaube, dass heutzutage das nicht mehr jeder so kann oder dass die Grenzen oft weiter unten sind, als man oder man sich weniger zutraut, als man eigentlich kann. Und ich glaube, als Leistungssportler lernt man schon, dass man manchmal sogar noch mehr kann, als man sich vielleicht im Voraus zutraut.
Man merkt auf jeden Fall, du hast dir viele Gedanken darüber gemacht. Hast du schön ausgeholt. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd da. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, weil du mit der Karriere fertig bist. Dann hast du vielleicht viel mehr Revue passieren lassen. Ich bin ja noch in der Karriere drin. Aber ja, ich würde auch sagen, das habe ich vorhin auch gesagt, so eine gewisse Beharrlichkeit, dass man an Dingen dranbleibt, auch wenn es mal nicht gut klappt, dass man schlechte Phasen hat, dass man weiß, wie man mit denen umzugehen hat. Was mir zum Beispiel der Leistungssport auch gegeben hat, ist eine gewisse Planung in Sachen zu geben. Ich bin eigentlich jemand, der ungern plant. Ich mache immer Sachen intuitiv, spontan. Und, und der Sport gibt einem Struktur. Und dass du merkst, du diese Struktur kommst du auch voran. Habe ich ja auch vorhin gesagt, wenn du was Starkes erreichen willst oder was Gutes im Leben erreichen willst, brauchst du ein System, brauchst du einen Plan, wie du kommst, wie du zu diesem Ziel kommst. Und das hat mir der Sport auf jeden Fall beigebracht, dass man das im Leben braucht.
Ja.
Ja? Willst du was sagen?
Ja, mir ist noch was eingefallen. Und wenn man große Ziele hat, die vielleicht im ersten Moment nicht schaffbar zu sein scheinen, wie auch immer. Ja. Ich glaube, das lernt man auch durch den Sport, dass man sich nicht so schnell davon abbringen lässt, sondern dass manche Dinge vielleicht im ersten Moment utopisch wirken, zu weit weg oder man viele vielleicht da schon das Handtuch werfen würden. Und da merke ich jetzt auch immer wieder im Alltag, dass ich da überhaupt nicht so bin. Für mich, ich bin sowieso ein sehr positiv denkender Mensch, aber ganz viele Dinge, wo ganz viele schon sagen, boah, nee, das ist nichts, das sind zu viele Probleme, das ist zu groß, das ist zu viel, da bin ich noch lange dabei und sage, nee, das geht, das schafft man und das bekommen wir hin oder bekomme ich hin.
Du hast jetzt gerade von Leidenschaft gesprochen. Warum ist denn Judo oder Turnen eure Leidenschaft?
Das Lustige ist, ich mag Judo auch, weil es Turnen drin hat, tatsächlich. Das hat mich als Kind immer begeistert, weil wir so viel Turnen zum Aufwärmen machen, Flickflacks, Radwende, Rückwärtsrolle in den Handstand, das mache ich sehr gerne. Und weil Judo halt insgesamt vielfältig ist. Also du hast nie irgendwie dasselbe monotone Training. Du machst nicht nur Krafttraining, du kletterst Seile hoch, du machst Techniktraining, du machst ein Kampftraining, du machst Sprints, Intervalle, Ausdauerlauf, Schwimmen. Da gibt es so viele Sachen, das wird halt nie langweilig. Ich bin jemand, der sehr viele Sachen gerne ausprobiert. Dafür habe ich mir eigentlich einen guten Sport ausgesucht, wo man so viele verschiedene Sachen macht. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie ein Kugelstoßer zu sein oder so, der nur Krafttraining macht und die Kugel irgendwo hinstoßt, sondern Judo passt echt gut zu mir, weil das halt so vielfältig ist.
Ja, Turnen ist auch extrem vielfältig. Die vier Geräte, ich habe immer geträumt, fliegen zu können und das Gefühl habe ich im Turnen schon bekommen. Ich bin sportlich, also Ausdauer mag ich gar nicht. Also dieses auch Monotone, das heißt Laufen gehen, Schwimmen gehen, oh Gott, schon mal gar nicht. Und genau das hat Turnen nämlich nicht. Das ist alles in einer, also irgendwie alles, ich sag mal, kurz und extrem. Das ist vielleicht so mein Ding, hört sich jetzt komisch an, aber an jedem Gerät sind ja die Übungen relativ kurz und in dieser kurzen Zeit passiert so unglaublich viel. Und das hat mir immer einen Riesenspaß gemacht. Und ja, dann natürlich auch sagen zu können, gerade als Kind, so, ich kann ein Doppelsalto. Er ist schon ziemlich lässig.
Das war auch für mich ein Flex in der Schule, dann ein Salto an der Wand zu machen oder so, war immer richtig cool. Mit Turnen kannst du so einfach Leute beeindrucken.
Voll. Kannst du nicht mit Judo auch sagen, hey, ich kann dich tackeln?
Ja, in der Schule hatten sehr viele Leute von mir Respekt gehabt, ja. Also niemand hatte sich mit mir angelegt, weil die dachten, okay, der ist Judo, die dachten immer, Judo-Champion ist der ist irgendwas im Judo, mit dem lege ich mich nicht an, ja. Das war schon ein Vorteil, bis heute eigentlich noch.
Ja? Ja. Hast du jemals Judo gemacht?
Nee, tatsächlich nicht. Ich muss aber sagen, also ich finde Judo ziemlich cool, habe auch groß Respekt vor, deswegen, ich würde mich auch gegen Edu nicht anlegen, auf gar keinen Fall. Ich war aber im Turnen auch irgendwo immer froh, dass das immer das Gerät und ich sind. Wenn das Gerät feststeht und irgendwas nicht funktioniert, liegt es meistens an mir. Auch gerade in Sachen Verletzungen und so, finde ich es immer schwierig, wenn ein Gegner dabei ist, weil da so viel auch unvorhersehbar ist und natürlich auch durch Aktionen des Gegners was passieren kann. Und da war ich eben irgendwie immer froh, dass ich dann doch selbst viel unter Kontrolle habe. Oder wenn nicht, also man will niemandem die Schuld geben, aber dass man weiß, ja, ist blöd gelaufen wegen mir oder einfach mit mir und meinem Körper.
So recht, das ist ein großer Nachteil an dem Sport, dass viele Sachen unberechenbar sind. Manche Dinge sind nicht in deiner Macht. Vor allem bei Verletzungen, wenn jemand irgendwie einen ganz komischen Ansatz bei dir macht, an den Knien oder so, was soll ich dagegen machen? Ich sehe es aber trotzdem noch so, dass ich sage, ich kann mir für alles trotzdem noch einen Vorwurf machen. Wenn da irgendwas passiert, hätte ich anders reagieren können, habe ich mich viel zu wenig aufgewärmt, hätte ich das anders machen können. Also klar, manche Sachen kannst du nicht beeinflussen, aber ich als Leistungssportler sage immer, ich bin für alles schuld. Wenn irgendwas passiert, ist meine Schuld. Auch wenn der Kampfrichter eine komplett falsche Entscheidung trifft, könnte ich ja zum Beispiel, der Gegner hat mit taktisch den Kampf irgendwie über die Zeit gewonnen, könnte ich immer noch sagen, ich könnte ja auch in den ersten 10 Sekunden den Deck auf den Rücken schmeißen, hätte ich ja auch gewonnen. So, ich glaube, das ist dieser Leistungssportgedanke, dass du immer selber Verantwortung trägst.
Ja, das stimmt.
Zum Abschluss unserer Folge einmal noch die Frage: Was würdet ihr denn einer jüngeren Turnerin, einem jüngeren Judoka gerne sagen, nach dem Motto, wenn er oder sie euch fragt, soll ich den Leistungssport machen? Soll ich mich auf den Weg zur Olympia begeben? Ja oder nein?
Du zuerst.
Ja, aber nur dann, wenn du den Spaß nicht verlierst, weil ich finde, es darf niemals der Gedanke an Leistung und Medaillen größer sein als eben die Leidenschaft. Funktioniert erstens nicht und zweitens ist es dann komplett, geht's in die falsche Richtung, weil Sport kann man und soll man eigentlich nur in der Extreme ausüben, wenn man Spaß dabei hat, weil dann kann man auch diese ganzen, ich sag mal, Schwierigkeiten, die der Sport mitbringt, auch verkraften und überwinden.
Ja, geht auch in eine ähnliche Richtung, dass ich meinen jüngeren Ich sagen würde, mach nur das, wo du dahinter stehen kannst und was du für richtig hältst, weil man lässt sich gerne von Trainern ein bisschen was einreden, dass man eigentlich Sachen macht, die man nicht machen will. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, du bist krank oder kommst gerade von einer Krankheit und fühlst dich eigentlich noch nicht so fit, dass du dich trotzdem schon überreden lässt, weil da bald der nächste Wettkampf ist oder Trainingstage, dass du schon wieder trainieren sollst. Oder von der Verletzung, dass du dir bei einer Verletzung, wenn du krank bist, Zeit lässt. Mhm. Und das würde ich dem jüngeren Edo sagen, hier, mach nur das, was du denkst, was du für richtig hältst und nicht einfach dich irgendwie manipulieren, beeinflussen lassen von anderen.
Mhm. Super stark. Elli, jetzt gerade die Frage an dich. Du bist jetzt ja aus der Leistungssportkarriere draußen. Gibt es denn im Alltag jetzt Dinge, wo du merkst, da bin ich anderen doch einen Schritt voraus?
Ja, eigentlich das, was ich vorhin angesprochen habe, gerade in dem Großdenken und den großen Zielen nachgehen. Ich glaube, da bin ich anderen einen Schritt voraus. Vielleicht belächeln es welche, vielleicht sehen mich da manche als verrückt, aber ich habe durch den Leistungssport gesehen, dass wenn ich große Ziele habe und viel dafür gebe und alles dafür gebe, dass es möglich ist, die Ziele zu erreichen und vor allem eben auch, dass sollte es nicht funktionieren, dass ich mir selbst nichts vorwerfen kann. Und ich glaube, so weit gehen zu können, da bin ich anderen voraus. Mhm.
Edu, für dich steht jetzt L.A. als großes Ziel an.
Ja.
Was sind so deine Hacks, wo du sagst, so gehe ich an die Sache ran, das will ich jetzt, so will ich das erreichen?
Einfach aus den Fehlern von letzten Jahren lernen. Viel Kommunikation mit den Trainern. Auch Rücksicht geben, dass ich jetzt einfach ein älterer Athlet bin. Vielleicht manchmal weniger ist mehr. Mehr zum Physio gehen. Das habe ich auch vorhin gesagt, jeder kleine Schritt, den ich mache, geht entweder einen Schritt näher zur Medaille oder einen Schritt weiter weg von der Medaille. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf Physio, Schritt weiter weg von der Medaille. Training, man kann es ja auch ein Training machen, aber bist nicht voll mit dem Kopf dabei, dass du jedes Training ernst nimmst, voll bewusst machst, nicht einfach hinplätschern das Training. Ich glaube, im Turn geht das, glaube ich, gar nicht ohne, weil sonst würde man einfach umkippen oder unterfallen. Im Judo kannst du ja auch kämpfen und da plätschert das Randori, das Sparring plätschert einfach so darunter. Und dass man einfach viel bewusster trainiert, sich mehr Gedanken macht über die Planung, den Trainer auch alles sagt. Ich würde das sagen, das ist jetzt mein Vorteil gegenüber den jüngeren Edu, dass ich viel erfahrener bin und viel cooler an die Sache jetzt rangehe. Ich mache mir jetzt keinen Stress wegen Nominierung oder irgendwas, sondern it is what it is, so mäßig. Ja.
Schöner Abschlusssatz. Dann vielen Dank, dass ihr in dieser Folge wart. Ich drücke euch die Daumen für die Zukunft und dann hören wir uns bald wieder.